Ich denke, die meisten von euch haben diese Flyer oder auch Plakate gesehen, mit denen für die Sommerkirche eingeladen wurde. Und da stand dann ganz groß oben drauf, leinenlos. Das war das Motto in diesen 5 Wochen, leinenlos. Und für heute steht dann so als Unterthema Kreuzfahrt auf dem Nil. Und das muss ich gleich schon vorwegnehmen, mit der Kreuzfahrt wird das nichts. Das wird nichts, das Schiff bleibt am Ufer. Aber da bin ich jetzt schon viel zu weit, mal von vorn. Im 2. Jahrtausend vor Christus, da wächst in Ägypten die Familie des biblischen Stammvaters Jakob zu einem stattlichen kleinen Volk heran. Anfangs sind sie im Land ja ganz gut gelitten. Schließlich hatte Josef, einer von Jakobs Söhnen, Ägypten vor einer schlimmen Hungerkatastrophe bewahrt. Aber das Wissen um diese bedeutende Tat, die geht den Ägyptern doch im Laufe der Generation so nach und nach verloren. Und im 13. Jahrhundert vor Christus schließlich, da weiß nicht einmal mehr der ägyptische König, der Pharao, irgendwas von dem, was da mal war. Er sieht nur eine wachsende Zahl an Israeliten oder Hebräern, wie sie auch genannt werden, als Gefahr und fürchtet, sie könnten sich im Kriegsfall gegen Ägypten stellen. Deshalb zwingt er sie zu harter Arbeit. Sie müssen Städte bauen, sie müssen auf den Feldern bauen und sie werden von den Aufsehern unterdrückt. Aber wie? Aber je mehr man sie bedrängt, desto stärker wächst das Volk heran und das macht den Pharao natürlich noch nervöser. Er verschärft die Unterdrückung. Was anderes fällt ihm nicht ein. Er verschärft die Unterdrückung und lässt die Israeliten mit brutaler Zwangsarbeit ausbeuten. Das Leben wird für sie immer schwerer, geprägt von Druck, von Gewalt und von dem Versuch, ihr Volk klein zu halten. Aber sie werden nicht weniger, sondern sie werden immer mehr. Schließlich, und so lesen wir jetzt im 2. Buch Mose, Kapitel 1, ab Vers 15, schließlich befahl der ägyptische König den israelitischen Hebammen Schifra und Pua: Wenn ihr von den hebräischen Frauen zur Geburt gerufen werdet und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Ist es ein Mädchen, könnt ihr es am Leben lassen. Aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Als der König sie deswegen zur Rede stellte, erklärten sie, die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt, soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, rief die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich, ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose, das heißt herausgezogen. Jetzt sind wir schon am Ende der Geschichte. Ich möchte mit euch noch mal an den Anfang gehen. Dann mag man sich ja fragen, sag mal, Pharao, wo liegt eigentlich dein Problem? Über viele Generationen gibt es eine friedliche Koexistenz der hebräischen Community mit den Ägyptern. Was soll das, dass du die nun versklavst? Was soll das? Aber der Pharao, der ja die Aufgabe hat, seine Kraft dem Wohle des ägyptischen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden, so heißt das heute in Deutschland, ne? Der Pharao, der guckt nicht auf das, was gewesen ist, davon weiß er nämlich nichts mehr, sondern er guckt auf das, was möglicherweise, eventuell vielleicht, mal eintreten könnte. Zitat: Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. Wie nah diese Vermutung damals an der Wirklichkeit ist, das werden wir nie erfahren. Was wir aber erfahren ist, dass der Pharao versucht, das Volk durch die gezielte Tötung aller männlichen, neugeborenen Hebräer auszuretten. Diesen staatlich angeordneten Befehl, den darf man guten Gewissens als einen geplanten antiken Völkermord bzw. als einen Vernichtungsfeldzug auf Raten bezeichnen. Soweit der Plan, aber es kommt anders. Der Pharao, der hat ja den israelitischen Hebammen befohlen, neugeborene Jungen sofort nach der Entbindung zu töten, aber die Hebammen, die halten sich nicht an diesen königlichen Befehl, sondern sie lassen die Jungen aus Ehrfurcht vor Gott, wie es heißt, am Leben. Natürlich merken die Ägypter das irgendwann, die haben ja auch Augen. Als die Hebammen zur Rede gestellt werden, sagen sie: Die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Das ist ja durchaus möglich, dass das zum Teil auch so war. Aber ziemlich wahrscheinlich, doch nur zum Teil, oder? Irgendwann ist es dem Pharao schließlich genug. Nicht mehr die ganz offensichtlich unwilligen Hebammen nimmt er in die Pflicht, sondern nun seine eigenen Leute, die Ägypter. Denen traut er das dann noch mehr zu. Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben. Wir haben es gehört. Das war jetzt so diese gesamtägyptische Perspektive, die wir bis jetzt uns angeguckt haben. Und im folgenden Abschnitt, da zoomt das Auge des biblischen Autors in das Leben einer einzelnen hebräischen Familie hinein. Jochebed, so ihr Name, wie wir an anderer Stelle der Bibel lesen. Jochebed, eine Frau aus dem Stamm Levi, ist von ihrem Mann Amram, ebenfalls ein Levit, schwanger und sie bringt einen Jungen zur Welt. Und sie schafft es irgendwie, dass in den ersten 3 Monaten des Kindes niemand von der Geburt erfährt. Wie das sein kann, fragt mich nicht. Aber sie kriegt das hin. Aber irgendwann kriegt sie es nicht mehr hin. Oder merkt, es wird nicht mehr lange gut gehen. Und weil es im alten Ägypten keine Babyklappe gibt, baut sie aus dem reichlich an den Ufern des Nils vorhandenen Schilfrohr eine Teva, wie es auf Hebräisch heißt, und verklebt diese mit Erdharz und Pech. Wörtlich übersetzt heißt Teva Kasten oder Kiste oder Schachtel. Dasselbe Wort kommt übrigens in der Bibel nur noch ein weiteres Mal vor, da nämlich als Gott zu Noah sagt: Noah, bau dir eine Teva, mach sie aus festem Holz und dichte sie von innen und außen mit Pech ab. Als Jochebeds Körbchen fertig ist, setzt sie ihren Sohn in die kleine Arche, so will ich das jetzt mal nennen, und verbirgt diese im Schilf des Nils. Also keine Kreuzfahrt auf dem Nil, das ist jetzt die Auflösung von dem, was ich am Anfang sagte. Keine Kreuzfahrt auf dem Nil für den Lütten. Das Schiff bleibt am Ufer. Ist vielleicht auch gut so. Nochmal zu Jochebed. Wie Jochebed das schaffen konnte, ihren kleinen Jungen einfach auszusetzen und seinem Schicksal zu überlassen, puh, was für ein Angang. Aber sie kriegt das hin. Was wäre denn auch die Alternative? Die Alternative wäre in absehbarer Zukunft sein sicherer Tod durch die Hand der ägyptischen Nachbarn. Davon konnte sie ausgehen. Jochebed kriegt es hin. Sie löst sich von dem Jungen. Wer das nicht hinkriegt, ist Mirjam. Das ist die Schwester. Auch ihren Namen erfahren wir an anderer Stelle der Bibel. Ähnlich wie über 1000 Jahre später Petrus, dem gefangen genommenen Jesus, zum Palast des Hohepriesters folgt, um ein Auge auf die dortigen Geschehnisse zu haben, bleibt Mirjam in der Nähe des Körbchens am Nil und guckt, was da passiert. Und was da passiert, ist Folgendes. Ganz offensichtlich ist die kleine Arche an der Badestelle einer Tochter des Pharaos hingestellt worden. Und diese Prinzessin, die entdeckt das Körbchen, sie nimmt das weinende Baby wahr und sie sieht, dass es sich um einen hebräischen Jungen handelt. Was sie aber in der Folge nicht davon abhält, sich darum zu kümmern. An dieser Stelle wird Mirjam nun aktiv. Sie geht auf die Tochter des Pharao zu und bietet ihr an, eine hebräische Amme für den Jungen zu finden. Die Prinzessin willigt ein. Sie gibt auch noch ein angemessenes Pflegegeld mit und der Junge kommt zu seiner leiblichen Mutter zurück. Toll, nicht? Wunderbare Idee von Mirjam und ich sage immer wunderbare Regie Gottes. Das Entwöhnen, das kann durchaus einige Jahre damals gedauert haben. Wir lesen im apokryphen 2. Makkabäerbuch, dass da einmal das Entwöhnen erst am Ende des 3. Lebensjahres abgeschlossen ist. Also wir wissen nicht ganz genau, wann nun genau, aber irgendwann kommt dann der kleine Mose doch zu der Prinzessin. Aber die ersten Jahre ist er halt bei seiner leiblichen Mutter. So, soweit nun die Geschichte. Was machen wir jetzt mit dieser Kreuzfahrtgeschichte, in der gar keine Kreuzfahrt vorkommt? Ich sehe, dieser Bericht ist ein Bericht über das mutige Handeln sehr starker Frauen. Klar, der Pharao ist der King, natürlich. Was er plant und befiehlt, das muss umgesetzt werden. Aber wir kriegen ja mit, dass seine Pläne eben nicht umgesetzt werden, sondern dass sie durchkreuzt werden und das gleich mehrfach, nämlich durch die Hebammen, durch Jochebed, durch Mirjam und dann auch noch durch seine eigene Tochter. Ich möchte mit euch zunächst auf die israelitischen Hebammen gucken. Gleich zweimal wird in dem Bericht erwähnt, dass sie gottesfürchtig gewesen sein. Dabei äußert sich, so denke ich, die Gottesfurcht hier in dreifacher Weise. Zum einen wehren sich die Hebammen dagegen, neugeborenes, schutzbedürftiges Leben zu töten. Sie tasten das, was Gott geschaffen hat, nicht an. Zum anderen nehmen sie dadurch bewusst die Gefahr in Kauf, in die sie selbst sich durch ihre Befehlsverweigerung begeben. Sie geraten in Gefahr, natürlich. Und zum Dritten zeigen sie durch ihre Befehlsverweigerung, dass sie Gott mehr fürchten als den Pharao. Nun sind die Hebammen trotzdem nicht makellos, ne? Denn als der König sie zur Rede stellt, nachdem er festgestellt hat, dass immer noch hebräische Jungen überleben, da kommen sie ja mit dieser Erklärung, dass die hebräischen Frauen so sehr viel kräftiger seien und immer schon ihre Kinder bekommen hätten, wenn die Hebammen da ankommen. Das ist eine schlaue Ausrede, finde ich. Sie klingt ja glaublich, aber ich denke nicht, dass sie in allen Fällen der Wirklichkeit entsprochen hat. Und ganz nebenbei, gleichzeitig verschweigen ja die Hebammen auch ihren passiven Widerstand. Sie leisten passiven Widerstand. Beim Theologen Hans-Jörg Bräumer habe ich dazu ein paar Zeilen gelesen, die möchte ich gerne mit euch teilen. Beurteilt man die Reaktionen der Hebammen der Hebräerinnen vom Prinzip der absoluten Wahrhaftigkeit aus, so ist ihre Antwort Lüge. Lüge in der Gestalt der Halbwahrheit. Das abstrakte Prinzip der absoluten Wahrhaftigkeit stellt aber kein Gut in sich selbst dar, dem um seiner selbst willen gedient werden muss. Die listige und kluge Antwort der Hebammen war eine mutige Entscheidung für das Leben und für den Schutz der unmittelbar Schutzbedürftigen. Unter diesem Gesichtspunkt, so Bräumer, steht ihre listige Antwort durchaus im Einklang mit ihrer Gottesfurcht. Hat er gut gesagt und ich teile seine Meinung. Ich nehme aus der Betrachtung der Hebammen oder dem, was sie hier tun, folgende Fragen für mich mit. Das sind zwei Fragen. Die eine Frage, die ich mir selber stelle, ist, wäre auch ich bereit, im Falle des Falles und auch auf die Gefahr hin, anschließend stärkste Repressalien befürchten zu müssen? Wäre auch ich bereit, um es mit den Worten des Aposteln Petrus und Paulus zu sagen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Die zweite Frage, was wäre, wenn ich selber mich in dem Dilemma befände, dass ich jemand anderen nur dadurch schützen könnte, dass ich wissentlich lügen würde? Woher wüsste ich, was in diesem Moment vor Gott das Richtige wäre? Da habe ich jetzt keine Antwort, das frage ich mich. Nach den Hebammen gucke ich nun auf Jochebed, die Mutter des kleinen Mose, wobei ich mich dann auch frage, wie hat die Jochebed den Kleinen wohl genannt? Denn den Namen Mose kriegte sie, der Junge, ja von der Prinzessin, ne? Keine Ahnung, aber Mütter sind ja ohnehin sehr erfinderisch, was Kosenamen für ihre Babys angeht. Das kann ich aktuell bei unserer Schwiegertochter hören. Die Mutter des kleinen Mose, die hat ja nun entweder ein Herz aus Stein, dass sie sich von dem gerade mal 3 Monate alten Säugling trennt, oder aber sie hat, und das wird es ja wohl in Wahrheit sein, oder sie hat ein immenses Vertrauen in das Handeln Gottes. Sie setzt den kleinen Mose in seinem Körbchen ins Schilf aus. Das bedeutet doch, sie legt das weitere Ergehen ihres Sohnes in Gottes Hand. Sie lässt das Baby los und vertraut des schweren Herzens Gott an. Und zwar restlos. Und ich frage nun mich, wieder 2 Fragen. Erstens, wie würde ich erkennen, dass auch ich mich in einer bestimmten Situation davon lösen sollte, selber handeln zu wollen? Und stattdessen ganz allein Gott das Ruder zu überlassen. Und das Zweite, wäre ich dann auch bereit dazu, das zu tun? Denn Wissen ist ja das eine, Hören ist das eine, aber der Gehorsam, das ist dann das andere. Komme ich zu Mirjam. Mirjam, die erscheint in der Bibel als eine starke, eigenständige und gleichermaßen dann doch auch irgendwie ambivalente Persönlichkeit. In unserem Bericht, da tritt sie, ziemlich sicher übrigens noch jung an Jahren, als mutige, kluge Vermittlerin auf, die ihren Bruder Mose so ganz geschickt von hinten durch die Brust ins Auge wieder in die Familie bringt. Das macht sie ganz toll. Später wirkt sie als charismatische Führungsfigur. Nach dem Durchzug durch das Schilfmeer, so lesen wir dann in anderen Teilen der 5 Bücher Mose, da wird sie als Prophetin bezeichnet und führt die Frauen im Gesang und im Tanz an, zum Lobe Gottes. Das weist, finde ich, auf eine sehr inspirierende Ausstrahlung hin, dass sie die Frauen dazu kriegt. Gleichzeitig erkennen wir bei ihr aber auch menschliche Schwächen, denn im 4. Buch Mose, im 12. Kapitel, da wird berichtet, wie sie ihre Kompetenzen dann auch mal überschreitet. Gemeinsam mit ihrem anderen Bruder Aaron kritisiert sie in einer bestimmten Situation Mose, der das Volk aus der ägyptischen Versklavung geführt hat. Sie wirkt stolz, irgendwie auch verletzt oder eifersüchtig. Und sie hat eine Grenze überschritten. Und das führt dazu, dass sie mal für eine Woche isoliert wird. Kann man mal nachlesen, wie das passiert. 4. Mose 12. Insgesamt aber zeichnet die Bibel Mirjam als eine leidenschaftliche, mutige und geistliche Frau, die sowohl Führungsstärke als auch Fehlbarkeit aufweist und gerade dadurch eine bemerkenswerte Figur darstellt. Und bei Mirjam, da ist es deswegen auch weniger eine Frage, die ich mitnehme, sondern vielmehr eine Bestätigung. Ja, genau mit solchen Leuten macht Gott Geschichte. Genau mit solchen Leuten. Mit Menschen, die gleichermaßen begabt wie begrenzt sind. Superhelden gibt es in der Bibel nicht, keinen einzigen. Zeig mir einen, ich zeig dir, wo er das nicht mehr ist oder sie. Und auch in Gottes Gemeinde heute gibt es keine Superhelden. Ein letzter Blick auf die Königstochter, Pharaonentochter, Prinzessin, wie auch immer wir sie nennen. Sie nimmt das Kind nicht unwissend unter ihren Schutz. Sie weiß, dass es sich um ein Hebräerkind handelt und sie weiß auch, warum es auf dem Nil schwimmt. Sie kennt die Gesetze ihres Vaters und trotzdem, oder vielleicht sogar deswegen, hat sie Mitleid und ihr Mitleid wird zur Tat. Durch ihre Aufmerksamkeit, ihr Mitleid und ihre Liebe erhält Mose die unglaubliche Gelegenheit, die ersten Jahre in seiner hebräischen Familie zu verbringen und da seine eigenen Wurzeln kennenzulernen. Und zum Zweiten erhält er dann, als er später in den Palast kommt, am königlichen Hof Macht, Einfluss, Bildung und lernt die ägyptische Kultur kennen. Beides, beides. Das Wissen um seine Herkunft aus dem Volk der Hebräer und all das, was man so an Wissen mitkriegen kann von den Ägyptern, was er dann später braucht, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Er ist also bestens ausgebildet für diese Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat, nämlich eben diesen Exodus anzuleiten. Wenn der Pharao das alles durchschaut hätte, der hätte sicher getobt. Aber unbemerkt und ungehindert geschieht hier der verborgene Wille Gottes. Das ist Gottes Maßarbeit. Und diese Gedanken, die führen mich nun zum Schluss meiner Betrachtung der Geschichte von der verhinderten Kreuzfahrt auf dem Nil. Und an dieser Stelle möchte ich unseren Blick aus dem zweiten Buch Mose herausholen und möchte eine breitere Perspektive aufzeigen. Gott hatte ja einst Jakobs Großvater Abraham verheißen, aus ihm ein großes und starkes Volk zu machen. Und Gott, der lässt sich auch nicht aufhalten durch einen Herrscher, der Angst vor genau diesem Volk hat, weil es in seinen Augen zahlreich und stark geworden sei. Gott kommt mit seinem Plan zum Ziel. In diesen Plan eingewoben ist Mose. In diesen Plan eingewoben ist das Volk Israel. Und in diesen Plan eingewoben ist der, der aus dem Volk Israel kommt und zum Retter aller Völker geworden ist, nämlich Jesus Christus. Den hat Gott schon da vor Augen am Nil. Unser Bericht von Moses Geburt und seiner wunderbaren Errettung ist auch im Predigtplan der evangelischen Kirche in Deutschland enthalten, an die sich ja ebenfalls relativ viele freikirchliche Gemeinden orientieren. Wisst ihr eigentlich, an welchem Tag im Kirchenjahr über diesen Text gepredigt wird? Mach mal wissen das, Leute. Am ersten Weihnachtstag. Am ersten Weihnachtstag. Der Tag also, der dem Heiligabend folgt, an dem die Geschichte von der Geburt Jesu im Mittelpunkt steht. So eng hat die Perikopenordnung diese beiden Ereignisse zusammengetan. Und diese beiden Geburtsgeschichten zeigen mit erstaunlichen Gemeinsamkeiten zum einen natürlich, dass Altes und Neues Testament zusammengehören, aber wir sehen eben in beiden Geschichten auch, wie Gott inmitten aller Bedrohung und Gefahren dieser Welt trotzdem immer wieder Wege zum Frieden bahnt. Immer wieder. Und eben darum geht es ja nun auch im Kern der Weihnachtsbotschaft, auch wenn heute nicht Weihnachten ist, aber wir sind ganz nah dran durch eben die Verortung im Perikopenplan normalerweise. Gott ist von Anfang an dabei, dann kommt er aber in den Menschen Jesus selbst in unsere Welt, so verkommen die Welt inzwischen auch ist. Und durch das Leiden und die Auferweckung Jesu Christi rettet er, was schon verloren schien. Und das sind wir Menschen. Komme, was und wer da wolle. Gott lässt uns Menschen nicht im Stich, sondern möchte uns auf den Weg bringen, der durch alle Gefährdung hindurch zum wirklichen Leben führt, zum ewigen Leben. Amen. Ich danke dir, Gott, für diese wunderbare Geschichte, die ich mir selber gar nicht ausgesucht habe, sondern die mir geschenkt wurde, sage ich mal. Und ich freue mich über all das, was du mir dadurch gezeigt hast, was du uns vielleicht dadurch gezeigt hast. Und ich möchte bitten, Herr, da wo wir in solches Fragen kommen, wie ich während der Vorbereitung kam, da hilf uns dann doch, so zu handeln, wie du es möchtest, dass wir deinen Plan nicht torpedieren, sondern dass wir eingewoben bleiben in deinen Plan. Wir sind gespannt, Herr. Amen.